Über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges im Iran unterhalte ich mich jetzt mit dem Wirtschaftsfachmann Dr. Eike Hamer von Valdier. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Hamer.
Guten Tag, hallo.
Herr Dr. Hamer, welche wirtschaftlichen Folgen hatte nun die Schließung der wichtigen Handelsroute der Straße von Hormuz?
Nun, was wir erstmal feststellen können, ist, dass die Schließung der Straße von Hormuz eine Versorgungsunterbrechung einer ganz, ganz bedeutenden Lieferkette auf dieser Welt ist, nämlich mit Öl. Etwa 20% der Weltölmenge geht durch diese Straße von Hormuz und diese Öllieferungen sind zurzeit unterbrochen. Das heißt, es wird produziert, aber es kann ja kaum noch gelagert werden. Die Lager laufen also voll und wenn diese Sperrung der Straße zu lange anhält, dann bedeutet das auch die Produktion nicht mehr in der Höhe stattfinden kann. Das heißt, die Produktion muss dann gedrosselt werden, fast bis zu null, weil eben die Lagerkapazitäten dann voll sind. Nun haben wir aber auch die Situation, dass in einer Kriegssituation die Lager eben entsprechend gefährdet sind. Sie können also auch in die Luft geblasen werden, beziehungsweise es kann Infrastruktur, Ölförderinfrastruktur, Ölverladeinfrastruktur, Öltransportinfrastruktur, nämlich Schiffe, können beschädigt werden oder werden beschädigt. Das ist auch jetzt schon passiert. Und damit haben wir eine längere Unterbrechung dieser wichtigen Versorgung. Öl ist wie das Blut in einer modernen Wirtschaft. Es muss fließen. Es ist wie das Geld. Wenn das unterbrochen wird, dann gibt es Stockungen, dann gibt es Unterbrechungen. Was aber ganz besonders dramatisch jetzt ist, ist, dass die Ölpreise infolge dieser Unterbrechung in die Höhe schnellen. Denn die Wirtschaftsteilnehmer werden zu Recht sich jetzt Ölkapazitäten zu sichern versuchen. Die Hersteller von Öl aber werden sich zurückhalten, jetzt Lieferkontrakte zu geben, weil sie nicht wissen, ob sie das überhaupt liefern können oder ob sie nicht jetzt zu einem Preis abschließen, der unvorteilhaft für sie sich herausstellen wird. Das heißt, man wird vielleicht einige Kapazitäten jetzt am Markt noch bekommen. Die Regierungen werden möglicherweise auch versuchen, manipulativ in den Markt einzugreifen und hier mit Kontrakten oder was auch immer vorzugehen. Aber das ist eben auch von kurzer Dauer, denn wir wissen ja, dass die Bundesregierung beispielsweise in Deutschland absichtlich die Lagerkapazität nicht nur verkaufen möchte, sondern eben auch die Lagerbestände auf Rekordniedrigstände, insbesondere beim Gas, runtergeschraubt hat. Das heißt, wir haben selber ja gar nichts, was wir auf den Markt bringen können. Jetzt zeigt sich eben, wie wichtig eine nationale Ölreserve und eben auch Gasreserve ist. Und die Bundesregierung hat eben alles daran getan, insbesondere unter Herrn Habeck, dieses zu sabotieren. Und das rächt sich jetzt umso mehr. Wenn wir dann obendrein anschließend gezwungen sein werden, zu Luxuspreisen diese Ölreserven aufzukaufen oder diese nationalen Sicherheitsreserven aufzukaufen, dann ist das der doppelte Schaden für hier. Und das muss eigentlich zu entsprechenden Untersuchungsausschüssen beziehungsweise auch möglicherweise eine strafrechtliche Aufarbeitung haben, was hier von der Politik gemacht worden ist. Denn keiner von denen kann behaupten, das sei aus dem Nichts passiert, das hätte man nicht ahnen können, sondern dieser Krieg ist lange vorbereitet worden. Dieser Krieg, wie Herr Merz auch selber zugegeben hat, man ist davon im Vorfeld unterrichtet worden. Da hätte man überall noch reagieren können, auch wenn es nur Tage oder auch nur Stunden gewesen waren. Aber man hätte reagieren können. Man hat es nicht getan. Man lehnt es ab, günstiges Alternativöl zu beziehen, zum Beispiel aus Russland, zum Beispiel aus anderen Ländern. Im Gegenteil, man sabotiert auch dort die Lieferketten. Man hat also die Lieferinfrastruktur Nord Stream 1, Nord Stream 2. Man hat sie von den Partnern kaputt machen lassen. Man hat also zugeschaut. Man hat nichts getan. Unerheblich davon, ob es nun von der Ukraine, ob es von den westlichen Partnern, also USA, Großbritannien oder wem auch immer passiert worden ist, es sei da mal dahingestellt. Man hat die Infrastruktur nicht sofort wieder aufgebaut, sondern man hat sie zerstört gelassen und damit eine ganz, ganz entscheidende weitere Versorgung der deutschen Wirtschaft mit dem überlebenswichtigen Rohstoff Öl eben verhindert und Gas verhindert.
Aktuell sind die Preise für Gas, Öl und auch Gold bereits massiv angestiegen. Wie weit wird denn dieser Anstieg noch gehen?
Ich kann mir vorstellen, dass das kurzfristig noch einen weiteren Anstieg gibt, aber der ist nur kurzfristig. Warum? Weil wir jetzt sehen, dass die gesamte Wirtschaft zusammenbricht. Die Sabotagemaßnahmen der Bundesregierung, auch der vorigen Bundesregierung unter Herrn Habeck, die wirken bereits. Wir haben Rekordinsolvenzen in Deutschland. Das heißt, die Nachfrage nach Öl sinkt tendenziell, weil die Wirtschaft eben zusammenbricht. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt zu einem möglicherweise dann deflatorischen Schock kommen. Denn hohe Ölpreise bedeuten, dass der Normalbürger, der ohnehin schon steuerlich und abgabenmäßig ausgeplündert wird, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik, jetzt nochmal zusätzlich durch zu hohe Ölpreise ausgeplündert wird und damit eben nicht mehr genug in der Tasche hat, um sich andere Dinge kaufen zu können. Er kriegt ja nichts mehr. Wenn er jetzt für den Liter Öl mehr bezahlt als vorher, kriegt er dafür materiell ja nicht mehr. Abgesehen davon ist ja der größte Teil des Ölpreises ohnehin eine staatliche Abzocke, nämlich Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter und so fort, CO2-Steuer, also Artensteuer und alles, was da noch draufgelegt worden ist. Also insofern gehe ich jetzt fest davon aus, dass wir jetzt in eine schwere Depression kommen, die bewusst von der Politik auch zugelassen worden ist, beziehungsweise die durch politisches Handeln erst überhaupt auf den Weg gelegt wurde und die sich jetzt durch diese Versorgungssituation und diese eigentlich abschätzbare Sondersituation des Iran-Kriegs nochmal verschärfen wird.
Ist auch eine weltweite Inflation zu erwarten?
Was wir jetzt zunächst erleben werden, ist voraussichtlich ein deflatorischer Schock. Das heißt, dass die Preise zusammenbrechen werden in breitflächig und wir anschließend eine der brutalsten Inflationen der Menschheitsgeschichte sehen werden, weil die Notenbanken eben nicht, wie es vernünftig wäre, jetzt die Geldmenge zurücknehmen und damit im Grunde eine wirtschaftlich oder insbesondere politisch unliebsame Depression zulassen und sie auswachsen lassen, sondern weil sie wie immer mit Geld versuchen, jedes Problem zuzukippen. Und dieses frische Geld trifft dann eben auf eine verminderte Waren- und Güter- und Dienstleistungsmenge. Und das bedeutet, dass wir hier Preissteigerungen sehen werden, die wir seit den 1920er Jahren wahrscheinlich so nicht mehr gesehen haben. Ich traue der Bundesregierung und insbesondere auch der EZB, die überwiegend im Interesse zu haben scheint, ihre Pleitepartner aus Frankreich und Italien zu unterstützen auf gesamteuropäische Kosten, traue ich eben nicht zu, dass sie hier eine vernünftige, auf Geldwertstabilität orientierte Währungspolitik machen wird, sondern im Gegenteil, sie wird die Inflationspolitik machen, die sie selber in Frankreich, Italien und Spanien gewohnt waren und die sie, um eben auch ihre in Schwierigkeiten geratenen Bankfreunde aus Paris, aus Frankreich und aus Italien und Spanien dort zu retten, auf unsere Kosten natürlich. Und das ist so den Kurs, den ich erwarte.
Aktuell gab es auch einen iranischen Drohnenangriff auf eine saudi-arabische Ölraffinerie. Wie schätzen Sie die Chance weiterer solcher Angriffe ein? Und was würde das für die Versorgungslage bedeuten?
Ja, das Dramatische an der Vernichtung dieser Ölinfrastruktur, wenn ich das mal so sagen darf, oder Lagerkapazitäten ist, dass damit die Ölversorgung längerfristig ins Stocken gerät in den sogenannten Westen. Wir haben, wenn die Infrastruktur dort beschädigt wird, dauert es eben eine Weile, bis das repariert werden kann. Und die Spezialteam von Schlumberger oder wer auch immer das dort dann macht, die können in den Kriegswirren dort schwierig hin. Man kann auch schwierig Material dorthin schaffen, denn die Straße von Hormus ist ja ebenfalls geschlossen. Man muss es also per Flugzeug oder so hinbringen und das ist mit schwerem Gerät eine sehr kostspielige Sache und dauert eben auch seine Zeit. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Beschädigung der Ölinfrastruktur größere Verwerfungen nach sich ziehen wird, als sich so mancher bis jetzt vorstellt.
Aktuell wurde eine OPEC-Sondersitzung einberufen und beschlossen, die Ölförderung ab April zu erhöhen. Könnte das die Lage ein wenig entschärfen?
Ich glaube, das ist ein Bluff, der für die Propaganda gemacht worden ist, um die Preise herunter zu frisieren, beziehungsweise um einen steilen Ölpreisanstieg entgegenzutreten und zu verhindern und medial nur mit propagandistischen Mitteln sozusagen zu konterkarieren. Die saudischen oder die OPEC hat längst das Monopol auf die Preisbildung von Öl verloren. Ihre Quantitäten, ob sie überhaupt ausweiten kann, ist angesichts dieser Kriegswirren überhaupt fraglich. Denn selbst, wie ich das vorhin schon kurz angesprochen habe, es kann durchaus passieren, dass die Saudi-Arabien seine Ölproduktion drosseln muss, weil eben die Lager vollgelaufen sind oder eben kriegsbedingt vernichtet worden sind und ein Abtransport durch die Straße von Hormuz eben nicht möglich ist. Das Gleiche ist mit Kuwait, das Gleiche ist auch mit Katar und dem Gas. Das heißt, hier kann es durchaus passieren, dass die eben ihre Ölproduktion weitgehend einstellen müssen. Die entscheidenden Quantitäten in der Welt haben aber mittlerweile Russland und die sogenannten BRICS-Staaten. Sie können die Quantitäten für Öl, das heißt die Weltnachfrage, entscheidend beeinflussen, ob der Preis nach oben oder nach unten geht. Ich glaube, dass dort eher ein Interesse daran besteht, den Preis jetzt nach oben gehen zu lassen, weil eben das auch die Staatskasse von Russland deutlich erleichtern würde, also deutlich verbessern würde, die Finanzsituation dort deutlich verbessern würde. Und insofern halte ich dieses OPEC-Treffen für eine mediale Veranstaltung im Rahmen dieser Kriegspropaganda, um eben einen zu schnellen Anstieg des Ölpreises da entgegenzutreten, aber mehr auch nicht.
Wie sind denn nun Ihre Aussichten? Besteht überhaupt eine Chance, dass sich die Wirtschaft langfristig wieder erholt und vor allem wie?
Ja, die Wirtschaft kann sich sehr wohl erholen, weil die Wirtschaft ist ja von der Politik kaputt sabotiert worden. Das heißt, es sind die politischen Entscheidungen, die maßgeblich sind, ob die Wirtschaft boomen wird oder eben in diese Krise geht, jetzt wie das jetzt passiert. Es ist die brutalste Abzocke der deutschen Wirtschaft überhaupt in der ganzen Geschichte, die dazu führt, dass hier der Niedergang beschlossen worden ist und damit Europa eben den Niedergang reingeht und damit die USA mittlerweile auch mitzieht. Das ist ja die Hauptursache. Der Krieg ist nur ein Nebenschauplatz, genauso wie dieser Ukraine-Krieg nur ein Nebenschauplatz gewesen ist. Das Entscheidende sind die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen hier. Wenn man die Leistungsträger bestraft für Leistung, härter als je irgendwo anders in dieser Welt, wenn man die Leistungsträger so hart bestraft, dass viele eben keine Lust mehr haben zu leisten, dann sorgt das für ökonomischen Niedergang. Wir brauchen also eine Reform in Deutschland, das heißt Körperschaftssteuer vollständig abschaffen, dafür eine Entnahmeabgabe machen von maximal 20-25%, die vom Betrieb zu entrichten ist und nicht eben von dem Steuerpflichtigen. Das bedeutet, jeder, der Geld aus einem Betrieb bekommt, kann damit anschließend machen, was er will. Der Betrieb entrichtet die Abgabe dafür. Also alle deutschen Betriebe entrichten auch diese Abgabe. Das Zweite ist, wir brauchen ein Ende dieses ganzen Artensteuerquatsches und dieser ganzen Öko-Ideologie, die die Preise so massiv verteuert hat und die Abgaben so in die Höhe geschossen hat, dass es eben dass der Wirtschaft das Leben zum Atmen nimmt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Entbürokratisierung. Wir können ganze Gesetzbücher Sondergesetzbücher können wir streichen. Die eigentlich nur eine Behinderungsbürokratie darstellen und eigentlich keinen weiteren Vorteil außer irgendwelche Postenschacherei und so etwas bieten. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die Politik kennt viele von denen auch. Sie lehnt es aber ab, diese Behinderungsbürokratie überhaupt zu beseitigen. Das können wir machen. Dann kommen wir auch relativ schnell wieder auf einen Wachstumspfad. Zweiter Punkt ist, wir müssen die Märkte auf dem eurasischen Kontinent öffnen. Und das geht eben nur, indem wir wieder die Beziehung zu unseren Nachbarn normalisieren und nicht auf diese ideologische Kriegshetze und Spaltung und die Isolierung setzen und die einseitige Konzentration auf einen großen Partner, der mit Sanktionen oder sonst was droht. Das geht eben nicht. Wir müssen hier wieder offen werden. Wir müssen hier weltoffen werden und nicht uns hier in Streitigkeiten und uns weltweit auch diplomatisch unmöglich machen. Das muss sofort umgedreht werden. Dann ist das eben auch möglich.
Herr Dr. Hammer, vielen Dank für dieses wieder sehr informative Gespräch und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland.
Sehr gerne.